Hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema der Minijob. Was müssen Sie als Arbeitgeber beachten? Ja, herzliche Grüße aus unserem Podcast-Studio aus dem Herzen von Hamburg. Moin!
Ja, moin auch von mir, Jens Buchwald, hier aus dem Herzen Hamburgs.
Wie immer an dieser Stelle Dank. Diesmal an Kirsten Zimmermann, die uns geschrieben hat: Seit Ende meines Masterstudiums in 2021 verfolge ich mit großem Interesse Ihren Podcast mit Ihrem Partner Herrn Buchwald und kann diesen wirklich nur jedem empfehlen. Klasse sind auch die Tipps bzw. die Hinweise in den Shownotes. Ja, vielen Dank, Frau Zimmermann, für diese freundlichen Worte. Und dann hat uns noch Herr Vögeli, Tim Vögeli, geschrieben: Vielen Dank für die tollen Themen in Ihrem Podcast. Ich höre immer wieder sehr gerne rein. Vielen Dank, Herr Vögeli. Auch darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Wollen wir gleich starten mit unserem heutigen Schwerpunktthema Minijob. Was müssen Sie als Arbeitgeber beachten? Kurz ein paar Zahlen. Im Dezember 2024 gab es ca. 6,9 Millionen Minijobber in Deutschland. Davon waren 56,2% Frauen und 43,8% Männer. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich hatte gedacht, dass die Frauen noch stärker überwiegen. Aber das sind die Zahlen. Ja, wo gibt's Minijobs? In welchen Branchen? Top 2, ganz vorne das Kfz-Gewerbe mit 1,1 Millionen Minijobbern. Und dann, das überrascht jetzt weniger, das Gastgewerbe mit 900.000 Minijobbern. Insgesamt gibt es in Deutschland 1,8 Millionen Arbeitgeber, die Minijobber beschäftigen. Ein weit verbreiteter Irrglaube im Zusammenhang mit Minijobbern, dass beim Minijob das Arbeitsrecht nicht gilt, beziehungsweise andere Regelungen gelten als bei normalen Arbeitsverhältnissen. Das ist allerdings falsch. Das Arbeitsrecht gilt in vollem Umfang auch für Minijobber, nur sozialrechtlich gibt es Ausnahmen. Trotzdem das Arbeitsrecht im vollen Umfang gilt, gibt es im betrieblichen Alltag immer wieder viele arbeitsrechtliche Fragen und es treten Probleme auf und die wollen wir heute versuchen zu klären. Arbeitsrechtlich sind MinijobberInnen normale Teilzeitkräfte. Das ist sogar konkret im Gesetz geregelt, nämlich in § 2 Absatz 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Und da steht nämlich drinne: Teilzeit beschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfügige Beschäftigung ausübt. Lass uns gleich mal klären in dem Zusammenhang, was eigentlich genau Minijobber sind. Das ist wiederum in § 8 des Sozialgesetzbuch römisch 4. geregelt. Da steht nämlich drinne: Beschäftigte, die eine Vergütung erhalten, die die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreitet. Das ist seit 01.01.2025 sind das 556 Euro monatlich. Das sind also Minijobber. Und dann gibt es auch noch Personen, die auch Minijobber sind, nämlich solche, deren Arbeitseinsatz innerhalb eines Kalendermonats 3 Monate bzw. insgesamt 70 Arbeitstage nicht überschreitet. Wir beschäftigen uns heute aber mit der ersten Gruppe, also mit den klassischen Minijobbern, die maximal 556 Euro monatlich verdienen. Zum Einstieg noch ein wichtiger Hinweis, nämlich auf § 4 Absatz 1 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Teilzeitbeschäftigte, also auch MinijobberInnen, dürfen wegen der Teilzeit nicht schlechter behandelt werden als vergleichbare Vollzeitbeschäftigte. Es gibt also hier ein Diskriminierungsverbot. Und jetzt ab geht die wilde Fahrt einmal durch das Arbeitsverhältnis. Zunächst schauen wir uns die Themen Arbeitszeit, Vergütung und die jeweiligen sozialversicherungsrechtlichen Regelungen dazu an. Erstmal zur Arbeitszeit. Stellt sich die Frage, wie viele Stunden dürfen Minijobber eigentlich arbeiten? Kann man erstmal sagen, es gibt keine gesetzliche Obergrenze, das hängt letztlich vom Verdienst ab. Man muss also schlicht rausrechnen, Stundenlohn mal Anzahl der Stunden und das darf die Verdienstgrenze von zurzeit 556 Euro im Monat nicht überschreiten. Wenn man also den Mindestlohn zahlt, zurzeit 12,82, dann ist die monatliche Arbeitszeit maximal 43 Stunden im Monat. Aber es kann ja auch sein, dass mehr als der Mindestlohn gezahlt wird, dann führt das zu weniger Stunden, die erbracht werden dürfen. Die Minijobgrenze muss dann eben trotzdem eingehalten werden. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt 20 Euro pro Stunde zahlen, dann sind monatlich maximal 27 Stunden möglich. Und ein klarer Hinweis, auch für Minijobber gilt selbstverständlich der Mindestlohn. Wird weniger gezahlt als der Mindestlohn, ist erstens diese Vereinbarung unwirksam. Da müssen Sie das Übliche zahlen, was in der Branche typischerweise für diese Tätigkeit gezahlt wird. Und es droht auch noch ein empfindliches Bußgeld von bis zu 500.000 Euro. Zum Thema Mindestlohngesetz können Sie auch gerne nochmal sich Folge 58 anhören. Dazu stelle ich Ihnen den Link nochmal in die Shownotes. Da haben wir im Prinzip nochmal erläutert, was die wesentlichen Themen aus dem Mindestlohngesetz sind, die für alle Arbeitgeber interessant sind. Ja, ich habe jetzt schon mehrfach über die Grenze gesprochen, die Verdienstgrenze beim Minijob. Was passiert denn eigentlich, wenn diese Grenze überschritten wird? Zunächst mal muss man sagen, dass eine Überschreitung in einzelnen Monaten nicht zwangsläufig ein Problem ist. Entscheidend ist, der durchschnittliche Verdienst pro Jahr darf die monatliche Grenze von 556 Euro nicht übersteigen. Das heißt pro Jahr 6.672 durch 12 Monate. Oder wenn man nur anteilig im Jahr gearbeitet, dann halt durch Anzahl der Monate, die man gearbeitet hat. Das heißt, in einzelnen Monaten ist durchaus eine Überschreitung möglich dieser Grenze, wenn sich über das Jahr gesehen das wieder ausgleicht. Und es ist sogar zweimal pro Jahr eine unvorhergesehene Überschreitung der Verdienstgrenze möglich. Und dann ist sogar gar kein Ausgleich erforderlich durch eine geringere Vergütung in anderen Monaten. Aber bei einem solchen unvorhersehbaren Überschreiten dieser 556-Euro-Grenze darf der Verdienst im Monat der Überschreitung maximal das Doppelte betragen, also 1112. Da stellt sich eigentlich unweigerlich die Frage, was ist denn jetzt ein unvorhersehbares Überschreiten? Das ist zum Beispiel eine Konstellation, wenn ein Kollege krankheitsbedingt ausfällt, das ist ja normalerweise nicht mit Ansage, und der Minijobber deswegen mehr als üblich arbeiten muss. Auf der anderen Seite ist allerdings nicht unvorhersehbar, wenn jemand in Urlaub geht und der Minijobber die Urlaubsvertretung übernehmen soll. Auch nicht unvorhersehbar sind saisonale Mehrarbeiten, zum Beispiel im Bereich Tourismus. Und was passiert, wenn jetzt monatlich mehr als 556 Euro verdient wird? Ja, dann ist das kein Minijob mehr, sondern, wenn es nur leichter drüber ist, ein sogenannter Midijob, und der ist sozialversicherungspflichtig. In diesem Bereich von 557 Euro bis 2000 Euro gibt es noch gewisse Vergünstigungen bei den Beiträgen zur Sozialversicherung. Über den 2000 Euro besteht dann die normale Sozialversicherungspflicht. Und wie ist das genau bei Minijobs mit den Steuern und Sozialabgaben? Wie hoch sind die und wer zahlt sie? Also zunächst muss man sagen, die Arbeitnehmer zahlen nichts. Die Arbeitgeber zahlen Pauschalbeiträge für die Krankenversicherung und die Rentenversicherung. Dann zahlen sie noch drei Umlagen oder in drei Umlagen ein, nämlich für Krankheit, für Mutterschutz und für Insolvenzgeld. Dann bezahlt der Arbeitgeber auch noch einen Beitrag für die Unfallversicherung. Abgaben für die Pflege- und Arbeitslosenversicherung werden allerdings nicht gezahlt. So, und dann nochmal eine Spezialkonstellation. Wie ist das eigentlich mit Einmalzahlungen beim Minijob? Es ist ja nicht unüblich, dass zusätzlich zum regulären Gehalt jährliche Einmalzahlungen erfolgen, wie zum Beispiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Wichtig ist erstmal in dem Zusammenhang, es gilt der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz selbstverständlich auch bei Minijobbern. Das heißt, sie dürfen im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten nicht schlechter behandelt werden. Wenn also allen Vollzeitmitarbeitern eine Einmalzahlung gezahlt wird, zum Beispiel ein Gehalt Weihnachtsgeld, dann muss das auch den Teilzeitkräften und Minijobbern gezahlt werden. So, nochmal, was ist jetzt aber das Problem bei Einmalzahlungen? Naja, durch die Einmalzahlung darf die durchschnittliche monatliche Verdienstgrenze von 556 Euro und die jährliche Verdienstgrenze von 6.672 Euro eben leider nicht überschritten werden. Das betrifft insbesondere jährlich wiederkehrende Einmalzahlungen, also das typische Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das heißt, Sie müssen letztlich beim Abschluss des Arbeitsvertrages prüfen, ob durch Einmalzahlung die Verdienstgrenze möglicherweise überschritten wird. Wenn ja, dann müssen Sie die Beschäftigung in eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung umwandeln. Was ist jetzt mit sogenannten einmaligen Jubiläumszuwendungen? Also zum Beispiel, ein Minijobber bekommt aufgrund einer bestimmten Betriebszugehörigkeit einmalig eine Zahlung. Das wird tatsächlich nicht berücksichtigt bei der Minijob-Verdienstgrenze, weil das keine regelmäßig wiederkehrende Zahlung ist. Und wie ist das, wenn jetzt ein Jahresbonus oder eine Prämie ausnahmsweise einmal gezahlt wird? Zum Beispiel, weil es ein besonders gutes Jahr war. Dann wird auch das nicht berücksichtigt bei der Grenze. Und einen Tipp können wir euch noch mitgeben, nämlich das Thema Deutschlandticket für die Mitarbeiter. Die Bezahlung des Deutschlandtickets ist tatsächlich möglich, ohne dass damit die Verdienstgrenze für den Minijob überschritten wird. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dieser Zuschuss oder diese Zahlung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses erfolgt, dass die Zahlung entweder in Form eines Jobtickets oder als Fahrtkostenzuschuss erfolgt, und zwar zusätzlich, und das ist ganz wichtig, zum laufenden Verdienst. Und der Zuschuss, wenn ein Zuschuss gewährt wird, maximal bis zur Höhe der tatsächlichen Kosten für das Ticket. Wenn das so ist, dann ist der Zuschuss steuerfrei und beitragsfrei in der Sozialversicherung. Er zählt dann nicht zum Verdienst und muss auch nicht bei der Einhaltung der Verdienstgrenze im Minijob berücksichtigt werden. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ganz, ganz wichtig ist, dass der Zuschuss zum Deutschlandticket nicht durch Umwandlung eines Teils der Vergütung finanziert werden darf. Er muss zwingend zusätzlich zum laufenden Verdienst gezahlt werden.
So, und ich übernehme dann mal mit dem arbeitsrechtlichen 1x1 in Bezug auf Minijobs. Die erste Frage, die sich hier häufig stellt, ist, brauche ich denn als Arbeitgeber überhaupt einen Arbeitsvertrag beziehungsweise genauer gesagt einen schriftlichen Arbeitsvertrag für meine Minijobber? Und wenn ja, was muss da eigentlich drinstehen? Allgemein wird man dazu sagen können, ein schriftlicher Arbeitsvertrag ist auch bei Minijobs nicht zwingend gesetzlich erfordert. Aber natürlich in vielen Fällen sinnvoll. Weil ansonsten gelten ohnehin die Nachweispflichten nach dem Nachweisgesetz. Hier kriegen wir häufig mal die Frage, gilt das denn auch für Aushilfen? Ich habe da mal gelesen, für Aushilfen gibt es da gar keine Nachweispflichten. Kurze Einordnung dazu, im Nachweisgesetz stand bis 31.07.2022 im dortigen Paragraphen 1. Dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer, es sei denn, dass sie nur zur vorübergehenden Aushilfe von höchstens einem Monat eingestellt werden. Diese Ausnahmevorschrift für kurzfristige Aushilfskräfte ist jedoch mit Wirkung zum 01.08.2022 aus dem Nachweisgesetz entfernt worden. Mit anderen Worten, auch für sämtliche Aushilfskräfte, also auch kurzfristige Aushilfen, ist ein Nachweis im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 1 des Nachweisgesetzes erforderlich. Warum ist denn ein schriftlicher Arbeitsvertrag für Minijobber gleichwohl sinnvoll? Also zunächst einmal ist es natürlich allgemein sinnvoll, wenn Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis klar und transparent geregelt sind. Insbesondere wichtig beim Minijob und insbesondere sinnvoll sind hierbei Regelungen zur Arbeitszeit. Hierbei insbesondere zur Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit und zur Dauer der täglichen Arbeitszeit. Auch sinnvoll und dringend zu empfehlen sind Regelungen zu Melde- und Anzeigepflichten, insbesondere in Bezug auf potenzielle weitere Haupt- oder Nebenjobs. Ansonsten gilt im Prinzip das Gleiche, was mein Kollege Alexander Scharf gerade schon gesagt hat. Ein Minijob ist ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Es besteht zwar kein Zwang zu einem schriftlichen Arbeitsvertrag, aber ein solcher schriftlicher Arbeitsvertrag ist unbedingt sinnvoll, wenn im Arbeitsvertrag auch Befristungen geregelt sind. Nächster Punkt, auf den ich nochmal gesondert eingehen möchte, ist das Thema Vergütung. Und auch hier möchte ich noch einmal das Diskriminierungsverbot besonders hervorheben aus dem Paragraphen 4 Absatz 1 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Das Gebot der Lohngleichheit gilt für alle Minijobber und das soll noch einmal ausdrücklich anhand eines sehr aktuellen Urteils des Bundesarbeitsgerichtes von Anfang 2023 erläutert werden. Den Link zu diesem Urteil findet ihr wie immer in den Shownotes. Was war passiert? Der Kläger war als Rettungsassistent im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses bei der Beklagten tätig. Die Beklagte führte unter anderem Notfallrettung und Krankentransporte durch. Sie beschäftigt sogenannte hauptamtliche Rettungsassistenten in Voll- und Teilzeit, denen sie im Streitzeitraum eine Stundenvergütung von 17 Euro brutto zahlte. Daneben sind auch sogenannte nebenamtliche Rettungsassistenten für sie tätig, die eine Stundenvergütung von 12 Euro brutto erhalten. Hierzu gehörte unter anderem der Kläger. Die Beklagte teilte die nebenamtlichen Rettungsassistenten nicht einseitig zu Diensten ein. Diese konnten vielmehr Wunschtermine für Einsätze benennen, denen die Beklagte versuchte zu entsprechen. Ein Anspruch hierauf bestand jedoch nicht. Zudem teilte die Beklagte den nebenamtlichen Rettungsassistenten noch zu besetzende freie Dienstschichten mit und bat sie, mit kurzfristigen Anfragen bei Ausfall von hauptamtlichen Rettungsassistenten um Übernahme eines Dienstes. Im Arbeitsvertrag des hiesigen Klägers war eine durchschnittliche Arbeitszeit von 16 Stunden pro Monat vorgesehen. Darüber hinaus war bestimmt, dass er weitere Stunden leisten konnte und verpflichtet war, sich aktiv um Schichten zu kümmern. Mit seiner Klage hat der Kläger dann zusätzliche Vergütung in Höhe von 3.285,88 Euro brutto für den Zeitraum von Januar 2020 bis April 2021 verlangt. Er hat hierbei geltend gemacht, dass die unterschiedliche Stundenvergütung im Vergleich zu den hauptamtlichen Mitarbeitern eine Benachteiligung wegen seiner Teilzeittätigkeit darstelle. Die Beklagte hält hingegen die Vergütungsdifferenz für sachlich gerechtfertigt, weil sie mit den hauptamtlichen Rettungsassistenten größere Planungssicherheit und weniger Planungsaufwand habe. Diese erhielten zudem eine höhere Stundenvergütung, weil sie sich auf Weisung zu bestimmten Diensten einfinden müssten. In der ersten Instanz wurde die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht in der zweiten Instanz hat auf die Berufung des Klägers das erstinstanzliche Urteil abgeändert und die Beklagte zur Zahlung der geforderten Vergütung verurteilt. Die beklagte Arbeitgeberin hat wiederum Revision zum Bundesarbeitsgericht eingelegt. Ja, und diese Revision blieb vom Bundesarbeitsgericht erfolglos. Was ist der Hintergrund für diese Entscheidung? Also das Bundesarbeitsgericht hat betont, dass geringfügig Beschäftigte grundsätzlich ganz normale Teilzeitbeschäftigte im Sinne des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sind. Und es gilt mithin das Diskriminierungsverbot des § 4 Absatz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Ich möchte diese Norm hier einmal nochmal hervorheben und deshalb kurz mit euch teilen. Die lautet nämlich wie folgt. Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer. Es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare Geldwerteleistung mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht. Aus dieser Regelung folgt wiederum, dass eine unterschiedliche Behandlung von Teilzeitbeschäftigten grundsätzlich immer dann möglich ist, wenn ein sachlicher Grund für diese Differenzierung besteht. Insbesondere das unterschiedliche Arbeitspensum rechtfertige die unterschiedliche Behandlung jedoch nicht, so das Bundesarbeitsgericht. Die Sachgründe müssten vielmehr anderer Art sein, etwa, so das Bundesarbeitsgericht, auf Arbeitsleistung, Kommunikation, Berufserfahrung, unterschiedlichen Arbeitsplatzanforderungen oder der sozialen Lage beruhen. Die getroffene Unterscheidung müsse auch dem Zweck der jeweiligen Leistung entsprechen. Die Ungleichbehandlung sei nur dann sachlich gerechtfertigt, wenn hierfür objektive Gründe gegeben seien, die einem wirklichen Bedürfnis des Unternehmens dienen und für die Erreichung dieses Zieles geeignet und erforderlich sind. Geeignet sei eine Maßnahme dann, wenn mit ihr das angestrebte Ziel erreicht werden könne. Sie ist dann erforderlich, wenn sie das mildeste Mittel zur Zielerreichung darstellt. Also kein anderes gleichwirksames Mittel zur Verfügung steht, das gar nicht oder weniger nachteilig für die benachteiligte Arbeitnehmergruppe wäre. Vorliegend knüpft die Arbeitgeberin die Differenzierung auf den ersten Blick gar nicht an die Arbeitszeit. Die sachliche Rechtfertigung der Differenzierung ergebe sich, so jedenfalls die Argumentation der Beklagten hier, alleine daraus, dass sie die hauptamtlich Voll- und Teilzeitbeschäftigten eigenständig zu den Diensten und Schichten einteilen könne und insoweit eine größere Planungssicherheit und einen deutlich geringeren Planungsaufwand habe, während die nebenamtlichen Kräfte Wünsche äußern könnten, was die Diensteinteilung angehe bzw. sich selbst einteilen würden. Auf den zweiten Blick liegt jedoch sehr wohl eine zumindest mittelbare Anknüpfung an die unterschiedliche Arbeitszeit vor. Da die Praxis der Nichteinteilung ausschließlich bei den nebenamtlich Teilzeitbschäftigten, das heißt bei geringfügig Beschäftigten, angewandt wurde. Diese Differenzierung akzeptiert das Bundesarbeitsgericht nicht. Ja, dieses Urteil zeigt deutlich auf, dass geringfügig Beschäftigte nicht Arbeitnehmer zweiter Klasse sind. Es ist auch, das muss man ehrlicherweise zugeben, nicht ansatzweise nachvollziehbar, weshalb die gleiche Tätigkeit bei gleicher Qualifikation mit einem über 40% niedrigeren Stundenlohn vergütet werden soll, wenn sie im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses und nicht im Rahmen eines hauptamtlichen Arbeitsverhältnisses erfolgt. Abschließend sei in diesem Zusammenhang betont, dass eine Differenzierung auch beim Stundenlohn zwischen geringfügig Beschäftigten und Vollzeitkräften im Einzelfall gerechtfertigt sein kann. Die Messlatte für eine solche Rechtfertigung liegt jedoch hoch, sodass Ihnen als Arbeitgebern bei einer solchen Differenzierung große Sorgfalt abverlangt wird. Nächster Punkt, auf den wir eingehen wollen in unserem arbeitsrechtlichen 1x1, ist das Thema Überstundenzuschläge. Grundsätzlich müssen wir hier vorab darauf hinweisen, dass Überstundenzuschläge grundsätzlich nur dann geschuldet werden, sofern diesbezüglich eine tarifvertragliche oder individualvertragliche Regelungen besteht. Sofern jedoch eine solche Regelung besteht, gibt es eine spannende und für Arbeitgeber nicht besonders positive Rechtsprechungsentwicklung, auf die wir hier aufmerksam machen wollen. Danach müssen Überstundenzuschläge, sofern als solches vereinbart, jedem Mitarbeitenden, nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und auch des Bundesarbeitsgerichts, bereits ab dem Überschreiten der individuellen Arbeitszeit gewährt werden. Hier habe ich nochmal ein spannendes Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Dezember 2024, also ein noch sehr aktuelles Urteil, herausgesucht. Da wird zunächst folgender Aspekt besonders betont. Eine tarifvertragliche Regelung, die für das Verdienen von Überstundenzuschlägen auch bei Teilzeitarbeit das Überschreiten der regelmäßigen Arbeitszeit eines in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmers voraussetzt, behandelt in Teilzeit beschäftigte Arbeitnehmer wegen der Teilzeit schlechter als vergleichbare Vollzeitarbeitnehmer. Sie verstößt gegen das Verbot der Diskriminierung von in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmern nach § 4 Absatz 1 TZBFG, wenn es an sachlichen Gründen für die Ungleichbehandlung fehlt. Durch eine solche Regelung kommt es unter Beachtung der Vorgaben des Unionsrechts und der danach gebotenen isolierten Betrachtung des Entgeltbestandteils Überstundenzuschlag für in Teilzeit beschäftigte Arbeitnehmer zu nachteiligen Auswirkungen auf das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung, was wiederum eine Abweichung von dem in § 4 Absatz 1 Satz 2 TZBFG verankerten Pro-Rata-Temporis-Grundsatz darstellt. Ein sachlicher Grund für die sich daraus ergebende unmittelbare Ungleichbehandlung kann nicht darin gesehen werden, dass mit der tarifvertraglichen Regelung das Ziel verfolgt wird, den Arbeitgeber davon abzuhalten, für Arbeitnehmer Überstunden anzuordnen, die über die arbeitsvertraglich individuell vereinbarte Arbeitszeit hinausgehen. Ebenso wenig trägt das Ziel in Bezug auf die Gesamtvergütung pro Arbeitsstunde eine schlechtere Behandlung von in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmern gegenüber in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmern zu verhindern. Die Regelung schaffe im Gegenteil sogar einen Anreiz für den Arbeitgeber, Überstunden eher bei in Teilzeit Beschäftigten anzuordnen als bei Vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern. Für die Gewährung von Überstundenzuschlägen eine einheitliche Untergrenze für beide Gruppen von Arbeitnehmern festzulegen, könne im Hinblick auf in Teilzeit beschäftigte Arbeitnehmer somit nicht zur Erreichung des Ziels führen, den Arbeitgeber von der Anordnung von Überstunden abzuhalten. Und auch einen zweiten wichtigen Aspekt spricht das Bundesarbeitsgericht in dieser Entscheidung an. Ja, liegen sachliche Gründe für die Ungleichbehandlung nicht vor, dann bewirkt eine solche tarifvertragliche Regelung zugleich eine gegen § 7 Absatz 1 AGG verstoßende mittelbare Benachteiligung weiblicher Arbeitnehmer wegen des Geschlechts, wenn innerhalb der Gruppe der in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmer signifikant mehr Frauen als Männer vertreten sind. Also hier in diesem Falle wurde der klagenden Arbeitnehmerin auch eine Entschädigung nach dem AGG zugesprochen. Es waren zwar am Ende nur 250 Euro, die auf diesem Wege zugesprochen worden sind. Auf diesen Gesichtspunkt müssen wir allerdings hier auch noch einmal gesondert hinweisen. Nächster ganz wichtiger Punkt in unserem arbeitsrechtlichen Einmaleins bei Minijobbern ist das Thema Arbeitszeit. Was ist denn da das Problem? Ja, häufig suchen sie Aushilfen, die nach Bedarf für sie tätig werden sollen. Hierbei wird dann häufig keine spezifische oder konkrete wöchentliche Arbeitszeit geregelt. Das wird im Prinzip offen gelassen. Es soll Arbeitsleistung bei Bedarf sein. Wie ist das rechtlich einzuordnen? Rechtlich müssen wir hier auf § 12 Absatz 1 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes hinweisen, auf die sogenannte Arbeit auf Abruf. Dort heißt es im Gesetz, Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat. Arbeit auf Abruf. Die Vereinbarung muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart. Wenn die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils für mindestens 3 aufeinanderfolgende Stunden in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist also für Sie als Arbeitgeber, wenn Sie ein Abrufarbeitsverhältnis vereinbaren ohne festgelegte Mindestwochenarbeitszeit, gilt von Gesetzes wegen eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche als vereinbart. Das führt vereinfacht gesagt dazu, dass der Minijob gar kein Minijob mehr ist und dass dieses Arbeitsverhältnis sozialversicherungspflichtig ist. Einer der Pferdefüße dieser, ich nenne das jetzt mal Nichtregelung, ist, dass sich die Sozialversicherung im Rahmen von Betriebsprüfungen hierbei an den Inhalt des Arbeitsvertrages hält. Die Sozialversicherung orientiert sich hierbei nämlich am arbeitsrechtlichen Anspruch, der sich aus dem Arbeitsvertrag ergibt. Und wenn eine solche Regelung zur Arbeitszeit nicht enthalten ist, dann gilt § 12 Absatz 1 Satz 2 und 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und dann gilt eine fiktive Arbeitszeit von 20 Wochenstunden. Und die Sozialversicherer setzen dann den auf Basis der fiktiven Arbeitszeit von 20 Wochenstunden sich ergebenden Entgeltanspruch des Arbeitnehmers im Rahmen der Entstehung von Beitragsansprüchen in der Sozialversicherung im Rahmen des geltenden Anspruchs- und Entstehungsprinzips für die Feststellung der Versicherungs- und Beitragspflicht in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung fest. Ja, das kann für Sie als Arbeitgeber teuer werden. Man muss hier hervorheben, das gilt unabhängig davon, ob in diesem Umfang auch tatsächlich Arbeit geleistet oder vergütet worden ist. Deswegen nennt man das Ganze auch Phantomlohn. Ausgehend von der fiktiv zu berücksichtigenden Arbeitszeit von 20 Wochenstunden wegen einer nicht existierenden Vereinbarung ergibt sich bereits unter Zugrundelegung des Mindestlohns schnell ein Arbeitsentgelt deutlich oberhalb der für Minijobs maßgebenden Geringfügigkeitsgrenze. Folge ist, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können dann eben nicht mehr als Minijobber beschäftigt werden, sondern sind als sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmende bei der Krankenkasse zu melden. Neben diesem sozialversicherungsrechtlichen Risiko, was ich gerade beschrieben habe, besteht für Sie als Arbeitgeber auch ein potenzielles strafrechtliches Risiko eines Ermittlungsverfahrens wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt gemäß § 266a StGB. Wenn sich, wie in diesem Beispiel, das geringfügige Beschäftigungsverhältnis tatsächlich als herkömmliches und voll sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis herausstellen sollte. Wichtig für Sie als Arbeitgeber, nehmen Sie also in Ihre Arbeitsverträge unbedingt auch bei Minijobs bzw. gerade bei Minijobs eine Regelung zur wöchentlichen Arbeitszeit auf. Die wöchentliche Arbeitszeit kann hierbei auch wirklich relativ niedrig sein. Das können auch beispielsweise 2 Stunden pro Woche sein. Aber nehmen Sie eine solche Regelung auf.
Und jetzt kommen wir zum allseits beliebten Thema Urlaub. Ja, erste Frage, wie viel Urlaub steht denn eigentlich Minijobbern zu? Wie Professoren gerne mal gesagt haben, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Also, wenn Sie ins Bundesurlaubsgesetz schauen, dann ergibt sich daraus, dass mindestens 4 Wochen Urlaub zu gewähren sind. Allerdings muss man auch klar sagen, der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt ja. Das heißt, wenn andere ArbeitnehmerInnen alle mehr bekommen in der Firma, dann wird auch der Minijobber eben mehr bekommen. Wenn die alle 5 Wochen bekommen, muss er auch 5 Wochen bekommen. Nehmen wir einmal an, im Arbeitsvertrag ist zum Urlaub nichts geregelt. Wie viele Tage Urlaub hat dann ein Minijobber im Jahr? Und man muss sich klar machen, hier ist allein entscheidend, wie viele Tage der Minijobber pro Woche arbeitet. Arbeitet er 1 Tag pro Woche, dann ergibt sich aus dem gesetzlichen Mindesturlaub von 4 Wochen, dass er 4 Tage Urlaub pro Jahr hat. Arbeitet er 2 Tage pro Woche, dann sind das entsprechend 8 Tage pro Jahr. Natürlich, und das muss man auch sagen, kann einem Minijobber im Arbeitsvertrag auch mehr Urlaub gewährt werden als der gesetzliche Urlaub. Dann sollten Sie aber, wie bei allen anderen ArbeitnehmerInnen auch, beachten, dass im Arbeitsvertrag der gesetzliche und der zusätzliche Urlaub streng getrennt werden. Ein weiteres Problem, das bei Minijobbern oft auftritt: Was passiert denn, wenn am Ende des Arbeitsverhältnisses der Resturlaub ausgezahlt wird? Das Bundesurlaubsgesetz nennt das Abgelten. Und durch diese Auszahlung des Resturlaubes die Minijobgrenze überschritten wird. Dazu ist die allgemeine Ansicht, dass eine solche Zahlung gelegentlich und nicht vorhersehbar ist und daher unschädlich für die Minijobgrenze ist. Ganz andere Konstellation: Wie ist es eigentlich, wenn ein Arbeitgeber einem Minijobber jahrelang keinen Urlaub gewährt? Zum Beispiel, weil er dachte, Minijobber haben kein Recht auf Urlaub. Und nun hat der Arbeitnehmer am Ende des Arbeitsverhältnisses das bemerkt und sagt, ihm steht auch noch Urlaub zu, für mehrere Jahre rückwirkend. Dazu hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz eine Entscheidung gefällt, die ich Ihnen hier einmal vortragen möchte. Und im Anschluss daran hat auch noch das Bundesarbeitsgericht, nicht zum selben Fall, aber zu einer ähnlichen Entscheidung seine Meinung gesagt. Der Fall des Landesarbeitsgerichts sah wie folgt aus. Wir hatten einen Arbeitnehmer, der war von 2014 bis 2018 in einem Kinocenter auf Minijobbasis beschäftigt. Im Arbeitsvertrag gab es eine wirksame Ausschlussfrist, nämlich typischerweise 3 Monate. Der Arbeitgeber hatte jetzt für die Jahre 2014 bis 2016 keinen Urlaub gewährt. Und nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses am 31.12.2018 hat der Arbeitnehmer allerdings erst 2 Jahre später, nämlich am 29.12.2020, eine Klage auf Urlaubsabgeltung in Höhe von 17 Tagen aus den Jahren 2014 bis 2016 erhoben. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen und hat das vor allem damit begründet, dass der Anspruch auf Urlaubsabgeltung wegen der Ausschlussfrist im Arbeitsvertrag verfallen war. Hiergegen hat dann der Arbeitnehmer Berufung zum Landesarbeitsgericht eingelegt. Wie hat jetzt das Landesarbeitsgericht entschieden? Das LAG hat erst einmal deutlich gemacht, dass die Urlaubsansprüche nicht etwa deswegen verfallen sind, weil der Arbeitnehmende den Urlaub nicht genommen hat. Sie kennen das möglicherweise, wir haben das schon ein paar Mal besprochen, vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichtes kann ja Urlaub nur dann verfallen, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ermöglicht, den Urlaub zu nehmen. Dafür muss er den Arbeitnehmenden darauf hinweisen, wie viel Urlaub ihm noch zusteht und dass dieser verfällt, wenn er den nicht bis zum so und so viel nimmt. Das hat der Arbeitgeber in unserem Fall nicht getan. Dann sagt das Landesarbeitsgericht, dass sich der Urlaubsanspruch mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses in einen Geldanspruch auf Urlaubsabgeltung umgewandelt hat. Das entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Dieser Anspruch kann verjähren, und zwar in 3 Jahren, ab dem darauffolgenden Jahr läuft dann die Frist, und er kann auch verfallen nach der Ausschlussfrist. Auch soweit noch Übereinstimmung mit dem Bundesarbeitsgericht. Entscheidend, sagt das Landesarbeitsgericht weiter, ist, wann der Abgeltungsanspruch, also der Urlaubsauszahlungsanspruch fällig ist. Denn erst ab diesem Zeitpunkt würde dann die Ausschlussfrist zu laufen beginnen. Und im vorliegenden Fall meint das Landesarbeitsgericht, dass der Urlaubsabgeltungsanspruch noch gar nicht fällig war. Da auch für den Abgeltungsanspruch der Arbeitgeber erst einmal den Arbeitnehmer informieren müsste, dass er noch Urlaub hat und wann dieser verfällt. Das Landesarbeitsgericht hat also in diesem Fall dem Arbeitnehmenden Recht gegeben und der Arbeitgeber musste den Urlaub auszahlen. Dieser Fall ging nicht zum Bundesarbeitsgericht, sodass es bei dem Urteil des Landesarbeitsgerichtes geblieben ist. Das Bundesarbeitsgericht hat sich aber zwischenzeitlich zu dieser Konstellation in einem anderen Fall geäußert und eine deutlich arbeitgeberfreundlichere Meinung vertreten. In der Entscheidung vom 31.01.2023, auch hier den Link in den Shownotes wie immer, hat das BAG folgende Leitsätze aufgestellt. Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Abgeltung des gesetzlichen Mindesturlaubs unterliegt der Verjährung. Ja, soweit so klar. Die 3-jährige Verjährungsfrist beginnt im Regelfall mit dem Schluss des Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis rechtlich endet. Und jetzt kommt's. Dies gilt unabhängig davon, ob der Arbeitgeber zuvor seinen Mitwirkungsobliegenheiten bei der tatsächlichen Gewährung von Urlaub im laufenden Arbeitsverhältnisses genügt hat. Das Bundesarbeitsgericht hat das zwar nur für die Verjährung entschieden, es spricht aber einiges dafür, dass es diese Grundsätze auch auf Ausschlussfristen überträgt. Wenn also ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer nicht über den Urlaub und den Verfall informiert und dann das Arbeitsverhältnis endet, läuft ab dem Ende der Kündigungsfrist die Ausschlussfrist aus dem Arbeitsverhältnis, die es in Ihrem Arbeitsvertrag hoffentlich gibt und die hoffentlich auch wirksam ist. Sodass, wenn die Ausschlussfrist abgelaufen ist, eben nicht mehr die Urlaubsabgeltung verlangt werden kann. Ganz anders kann die sozialrechtliche Situation sein. Wenn nämlich Urlaub nicht gewährt wird und der Arbeitnehmer ausscheidet und vielleicht sogar den fehlenden Urlaub gar nicht bemerkt, dann aber das Ganze hochkommt im Rahmen einer Sozialversicherungsprüfung bei Ihnen, dann entsteht wieder ein sogenannter Phantomlohn. Das heißt, der Arbeitgeber wird so behandelt, als ob er den Urlaub ausgezahlt hätte und auf diesen Betrag muss er dann Beiträge an die Knappschaft nachzahlen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Thema Kündigungsschutz und Kündigungsfristen. Zunächst mal kann man sagen, der Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz gilt auch für Minijobber. Es gibt keine Unterschiede. Sobald der Minijobber länger als 6 Monate bei Ihnen beschäftigt ist, brauchen Sie für eine Kündigung einen Kündigungsgrund nach dem Kündigungsschutzgesetz, wenn Sie mehr als 10 Arbeitnehmende beschäftigen. Es gibt dabei eine sehr spannende Besonderheit für Teilzeitkräfte und Minijobber. Wenn nämlich ArbeitnehmerInnen, die schon vor der Geburt des Kindes bei ihnen in Teilzeit von nicht mehr als 30 Stunden pro Woche gearbeitet haben, nach der Geburt so weiterarbeiten, dann gilt für diese Arbeitnehmende der Sonderkündigungsschutz auch nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, als wenn sie Elternzeit beantragt hätten, was hier gar nicht der Fall war. Das bedeutet, obwohl keine Elternzeit beantragt wurde, kann das Arbeitsverhältnis mit dem Minijobber bzw. mit der Teilzeitkraft erst gekündigt werden, wenn vorher die Zustimmung der zuständigen Behörde eingeholt wird. Die Hürde für diese Zustimmung ist, muss man sagen, sehr hoch und wird grob gesagt nur dann erteilt, wenn ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung vorliegt. Das Gesetz nennt das auch besonderer Fall. Also Klassiker sind zum Beispiel ein Diebstahl, eine Körperverletzung, ein Arbeitszeitbetrug oder kann auch mal betriebsbedingt sein, da muss aber schon die Firma ganz geschlossen werden. Minijobber und Teilzeitkräfte sind also genauso geschützt wie Personen, die Elternzeit nehmen, obwohl sie gar keine Elternzeit genommen haben. Und das gilt sogar dann, wenn das Teilzeitarbeitsverhältnis oder der Minijob erst nach Geburt des Kindes begründet werden. Voraussetzung ist allerdings immer, dass der Sonderkündigungsschutz nur dann gilt, wenn ein Anspruch auf Elternzeit und ein Anspruch auf Elterngeld kumulativ besteht. Das Ganze ist allerdings unabhängig davon, ob wirklich Elternzeit vereinbart wird oder Elterngeld tatsächlich gezahlt wird. Wichtig ist auch, dass dieser Sonderkündigungsschutz nicht für 3 Jahre gilt wie bei der Elternzeit, sondern nur für die Zeit des Bezugszeitraums des Elterngeldes, also derzeit 12 bzw. 14 Monate. 2 kurze Anmerkungen noch, einmal zur Kündigungsfrist. Und da kann man sagen, naja, wenn nichts im Arbeitsvertrag steht, dann gilt 622 BGB. Das heißt, mit zunehmender Beschäftigungsdauer steigt die Länge der Kündigungsfrist. Da gibt es keine Besonderheiten. Und auch bei der Befristung gibt es keine Besonderheiten. Da hat der Kollege vorhin schon mal kurz darauf Bezug genommen. Also auch wenn Sie Minijob-Arbeitsverhältnisse befristen wollen, brauchen Sie einen Befristungsgrund oder innerhalb der ersten 2 Jahre auch ohne Befristungsgrund. Und das Ganze kann dann eben 3-mal verlängert werden. Wie gesagt, keine Unterscheidung zu der normalen Situation.
So, weitere arbeitsrechtliche Fragen zum Minijob. Entgeltfortzahlungsrecht. Wie sieht's denn bei Krankheiten oder mit der Lohnfortzahlung an Feiertagen aus? Kann man das möglicherweise für Minijobber ausschließen? Ja, Sie ahnen die Antwort schon. Die ist im § 12 Entgeltfortzahlungsgesetz zunächst versteckt. Dort ist geregelt, dass abgesehen von § 4 Absatz 4 Entgeltfortzahlungsgesetz von den Vorschriften dieses Gesetzes, also des Entgeltfortzahlungsgesetzes, nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden kann. Kurzum, auch hier gilt, Minijobber sind normale Arbeitnehmer. Und vor diesem Hintergrund steht Ihnen auch ein Entgeltfortzahlungsanspruch an Feiertagen und im Krankheitsfall zu. Zunächst mal kurz zum Thema Feiertage. Also fällt die Arbeitszeit aufgrund eines gesetzlichen Feiertages aus, so haben Sie als Arbeitgeber ja gleichwohl das Arbeitsentgelt zu zahlen, das der Minijobber ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte. Ein solcher Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht immer dann, wenn der Minijobber an diesem Feiertag sonst regelmäßig zur Arbeitsleistung verpflichtet gewesen wäre. Die Fortzahlung von Entgelt an Feiertagen darf nicht dadurch umgangen werden, dass die Arbeitnehmer die ausgefallene Arbeitszeit an einem sonst arbeitsfreien Tag vor- oder nacharbeiten müssen. Bei Krankheit ergeben sich keine Besonderheiten zum sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Auch hier besteht bei geringfügig Beschäftigten ein Entgeltfortzahlungsanspruch im Krankheitsfall von insgesamt 6 Wochen. Besonderheiten ergeben sich allerdings beim Kinderkrankengeld. Da geringfügig Beschäftigte in der Regel nicht selbst Krankenkassenmitglieder sind, besteht bei Erkrankung des Kindes kein Anspruch auf Kinderkrankengeld gegenüber der Krankenkasse. Falls jedoch die Anwendbarkeit des § 616 BGB arbeitsvertraglich nicht ausgeschlossen wurde, sind Sie als Arbeitgeber verpflichtet, Ihrem Arbeitnehmer für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit bezahlt von der Arbeit freizustellen, wenn Ihr Arbeitnehmender sein Kind unter 12 wegen der Krankheit des Kindes betreuen muss. Hinweis zur Vertragsgestaltung. § 616 BGB ist abdingbar. Sie können also im Arbeitsvertrag regeln, dass § 616 BGB generell oder in dieser Konstellation nicht anwendbar ist. Das also ein Tipp von uns für Sie für die Vertragsgestaltung. Und abschließend noch ein sehr wichtiger Themenkomplex. Können Sie denn als Hauptarbeitgeber einen Nebenjob, also hier insbesondere den Minijob, verhindern? Welche Handhabe haben Sie denn als Arbeitgeber? Was müssen Sie dulden und wie können Sie eingreifen, wenn das Hauptarbeitsverhältnis gestört wird? Zunächst einmal gilt hier der Grundsatz, ein Arbeitnehmender darf in seiner Freizeit tun, was er will. Allerdings gilt natürlich aus § 60 HGB ein vertragliches Wettbewerbsverbot. Per se verboten sind hierbei Konkurrenztätigkeiten für einen Wettbewerber des Arbeitgebers, ohne dass eine Einwilligung von Ihnen als Arbeitgeber vorliegt. Und solche Arbeiten, die zu einer Vernachlässigung der Arbeitspflichten im Hauptarbeitsverhältnis führen oder wenn berechtigte Interessen von Ihnen als Arbeitgeber verletzt werden. Das könnten zum Beispiel die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes sein, wenn durch den Nebenjob die zulässigen täglichen Höchstarbeitszeiten oder notwendige Ruhenszeiten nach dem Arbeitszeitgesetz nicht eingehalten werden können. Oder wenn eine Nebentätigkeit während des Urlaubes verrichtet werden soll. Oder wenn beispielsweise Firmenressourcen, zum Beispiel Computer, im Rahmen der Nebentätigkeit genutzt werden sollen. Eine praktisch relevante Frage in diesem Zusammenhang ist natürlich, müssen denn Ihre Mitarbeitenden eine solche Nebentätigkeit anzeigen? Und da ist die überraschende Antwort, nein. Eine allgemeine Pflicht, Nebentätigkeiten anzuzeigen, besteht nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Rechtsprechung auch nur in Anführungsstrichen Folgendes entschieden. Eine Nebentätigkeit muss dem Arbeitgeber angezeigt werden, soweit dadurch dessen Interessen bedroht sind. Dies ist der Fall, wenn die Nebentätigkeit mit der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung nicht vereinbar ist und die Ausübung der Nebentätigkeit somit eine Verletzung der Arbeitspflicht darstellt. Ja, hieraus lässt sich aber keine allgemeine Anzeigepflicht ableiten. Vielmehr soll der Arbeitnehmer nur dann zur Anzeige verpflichtet sein, wenn die Nebentätigkeit mit der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitsleistung nicht vereinbar ist. Nachteil dieser Grundaussage des Bundesarbeitsgerichtes ist, dass hier der Arbeitnehmer einzuschätzen hat, ob seine Nebentätigkeit ihre arbeitgeberseitigen Interessen bedroht. Sie als Arbeitgeber wollen das aber ganz gerne selber prüfen, ja? Und von daher kann man Ihnen als Arbeitgebern nur raten, dass Sie eine entsprechende Regelung in den Arbeitsvertrag aufnehmen, wonach jede Nebentätigkeit anzuzeigen ist. Ja? Eine solche Regelung ist grundsätzlich zulässig, so die Rechtsprechung. Was muss eine solche Regelung im Arbeitsvertrag enthalten? Zunächst einmal eine Meldepflicht. Des Weiteren muss Ihnen als Arbeitgeber auch klar sein, und das muss auch in dieser Klausel zum Ausdruck kommen, dass ein Antrag auf eine Genehmigung dieser Nebentätigkeit besteht und die Genehmigung erteilt wird, wenn Ihre Interessen als Unternehmen nicht beeinträchtigt werden. Ja, das ist also auch ganz klar. Grundsätzlich besteht ein Anspruch auf Erteilung dieser Nebentätigkeitsgenehmigung, wenn keine arbeitgeberseitigen Interessen durch die Nebentätigkeit beeinträchtigt werden. Ja, und wie können Sie denn dann auf eine unzulässige Nebentätigkeit reagieren? Regelmäßig wird zunächst eine Abmahnung notwendig werden. Im Wiederholungsfall oder bei schwerwiegenden Verstößen ist auch eine Kündigung gegebenenfalls fristlos möglich. Und eine interessante Konstellation liegt dann vor, wenn eine unerlaubte Nebentätigkeit während eines laufenden Kündigungsschutzverfahrens erfolgt. Hintergrund ist folgender. Das vertragliche Wettbewerbsverbot gilt während der gesamten rechtlichen Dauer des Arbeitsverhältnisses. Ein Arbeitnehmer darf deshalb grundsätzlich auch nach Zugang einer von ihm gerichtlich angegriffenen fristlosen Kündigung des Arbeitgebers keine Konkurrenztätigkeit ausgeübt haben, falls sich die Kündigung später als unwirksam herausstellt. Er ist in der Regel auch während des für ihn erfolgreichen Kündigungsschutzprozesses an das vertragliche Wettbewerbsverbot gebunden. Das erstmal wichtig für die Einordnung des nachfolgenden Falles, den ich Ihnen mitgebracht habe. Da geht es um eine sehr aktuelle Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Köln aus dem November 2024. Was war dort passiert? Die Arbeitnehmerin war als Moderatorin in einem bekannten Medienkonzern, der in Köln ansässig ist, tätig. Im Jahre 2022 stellte die Arbeitnehmerin einen Genehmigungsantrag für mehrere Nebentätigkeiten, unter anderem die Moderation eines Podcasts, der auf YouTube gestreamt werden sollte, und zusätzlich für eine Kolumne auf dem Internetportal b.de. Die Arbeitgeberin hat eine Nebentätigkeitsgenehmigung für den Podcast erteilt. Die Genehmigung für die Kolumne bei b.de wurde jedoch nicht erteilt. In diesem Zusammenhang wurde ausgeführt, dass es sich um eine der Hauptkonkurrenten dieses Medienhauses handelte, sodass eine Genehmigung nicht erfolgen könne. Die Arbeitnehmerin hat dann gleichwohl eine Kolumne bei b.de veröffentlicht und wurde hierfür abgemahnt. Anschließend war zwischen den Parteien streitig, ob der von der Arbeitnehmerin veröffentlichte Podcast, der nicht nur auf YouTube im Rahmen eines Livestreams gesendet wurde, sondern auch auf weiteren Social-Media-Plattformen wie beispielsweise Facebook, LinkedIn, Twitter und Twitch von der Nebentätigkeitsgenehmigung gedeckt war. Die Arbeitgeberin meinte nein und hat dann das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos gekündigt. Nach Zugang dieser außerordentlichen fristlosen Kündigung hat die Arbeitnehmende, die zwischenzeitlich Kündigungsschutzklage eingereicht hatte, jedoch erneut eine Kolumne auf dem Portal b.de veröffentlicht. Wir erinnern uns, diesbezüglich war eine Nebentätigkeitsgenehmigung explizit abgelehnt worden. Und das führte dazu, dass die Arbeitgeberin eine weitere außerordentliche fristlose Kündigung ausgesprochen hat, und zwar wegen Verletzung des Wettbewerbsverbotes durch die Veröffentlichung der Kolumne bei b.de. Das Landesarbeitsgericht hat unter dem Strich entschieden, die erste fristlose Kündigung hat das Arbeitsverhältnis nicht beendet. Wirksam war jedoch die zweite außerordentliche fristlose Kündigung wegen der Veröffentlichung der Kolumne bei b.de. Und da hat das Landesarbeitsgericht ausdrücklich ausgeführt, dass das vertragliche Wettbewerbsverbot auch während des laufenden Kündigungsschutzverfahrens gilt. Und das nur kurze Hinweise für die Praxis. Wie kam es zu dem Ergebnis? Es wurde dann ausgeführt, dass die Kolumne der Klägerin auf b.de den fachlichen Kernbereich ihrer Tätigkeit, die sie auch für die Beklagte erbringt, betrifft. Es hat sich hierbei nicht um eine einfache, jederzeit durch eine andere Person erbringbare und damit austauschbare Tätigkeit gehandelt. Vielmehr wirbt die Klägerin für die Kolumne mit ihrem Namen und aufgrund des Hinweises auf ihre Moderation bei der beklagten Arbeitgeberin, die gekündigt hat. Das steht einer Austauschbarkeit der Klägerin gerade entgegen. Und mit ihrer Kolumne erbringt sie eine journalistische Dienstleistung aus dem Kernbereich des unternehmerischen Handelns der Beklagten. Sodass auch das Verteidigungsvorbringen, dass es sich um eine bloße Hilfstätigkeit ohne Wettbewerbsbezug gehandelt habe, das Landesarbeitsgericht nicht überzeugt hat. Ja, eine spannende Entscheidung und das auch etwas, was Sie als Arbeitgeber stets in Kündigungsschutzverfahren im Blick haben sollten. Hält sich der Arbeitnehmer während des laufenden Kündigungsschutzverfahrens denn an das grundsätzlich weiter fortbestehende vertragliche Wettbewerbsverbot? Hier können Sie als Arbeitgeber in bestimmten Konstellationen immer wieder auch Material für eine potenzielle weitere Kündigung erlangen und sollten in diesen Konstellationen genau prüfen, ob es hier nicht sinnvoll ist, nachzukündigen, um Ihre Verhandlungsposition in solchen Kündigungsschutzverfahren aufzubessern.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, auch diese Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns über super Bewertungen auf allen Portalen, wo das möglich ist, bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Empfehlt uns weiter, auch darüber freuen wir uns natürlich. Die nächste Folge, die könnt ihr am 23. Juni hören und die hat das Thema Überwachung der Mitarbeiter, was geht und was nicht. Auch hier freuen wir uns natürlich, wenn es vorab Fragen gibt zu diesem Thema, die wir dann behandeln würden. Unsere E-Mail-Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, bleibt nur noch, mich zu bedanken, dass ihr heute wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und auch von mir, tschüss aus dem jetzt wieder sonnigen Hamburg. Während unseres Podcasts hat es hier tatsächlich gestürmt, gegossen und mittlerweile ist es wieder sehr, sehr sonnig. Also mehrere Jahreszeiten gleich an einem Tag. In dem Sinne, auf bald. Tschüss aus Hamburg.